Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Elfenbeinküste hat schlimme, bürgerkriegsähnliche Zustände hinter sich. Nun ist Ex-Präsident Laurent Gbagbo verhaftet, aber damit ist der Frieden im Land noch nicht garantiert. Was braucht es, damit das Land wieder zusammenwächst, damit die Anhänger des abgewählten und des neuen Präsidenten einander wieder vertrauen? Wie ist ein dauerhafter Friede möglich und welche wirtschaftliche Zukunft hat die Elfenbeinküste? Die Fragen von Urs Sigrist beantwortet Till Förster. Er ist Ethnologieprofessor an der Universität Basel. Er hat selber lange in der Elfenbeinküste gelebt und geforscht, unter anderem darüber, wie Vertrauen nach einem Bürgerkrieg wieder aufgebaut werden kann.
Das Tagesgespräch.
Till Förster, Sie haben insgesamt fast 9 Jahre in der Elfenbeinküste gelebt. Sie haben dort viele Kontakte, kennen viele Leute. Was erzählen die aktuell?
Die meisten meiner Freunde und Bekannten erzählen entweder von brutalen und kriegsähnlichen Zuständen in der Stadt oder sie erzählen davon, dass sie Not leiden, dass sie nichts zu essen haben, dass die Märkte leer sind. Oder sie erzählen davon, wenn sie auf dem Land sind, dass sie von allem abgeschnitten sind, weil es auch keine Verbindung mehr in die Stadt oder in die weitere Welt gibt. Einige sind traumatisiert anscheinend, andere versuchen so gut es geht einfach zu überleben.
Das heißt, bürgerkriegsähnliche Zustände, unterscheidet sich das überhaupt noch von einem Bürgerkrieg, die Situation?
Also in der Stadt bestimmt nicht. In der Stadt Abidjan, der größten Stadt des Landes, war Krieg oder ist teilweise noch Krieg. Das ist mit Sicherheit ein Bürgerkrieg. Aber auch in einem Land, das im Bürgerkrieg ist, gibt es immer wieder auch Inseln des Friedens, in denen es relativ ruhig ist. Das sind abgelegene Landstriche teilweise, aber es können auch einzelne Viertel in größeren Städten sein, wo es der lokalen Bevölkerung gibt, sich von den Ereignissen fernzuhalten. Der Schwerpunkt der Auseinandersetzung ist in den letzten Tagen und Wochen jedenfalls Abidjan gewesen.
Also die Hauptstadt. Und da ist die Lage auch deutlich schlimmer, dramatischer gewesen als jetzt auf dem Land.
Ja, das kann man so sagen. Wobei die Not auf dem Land auch groß ist, aber aus anderen Gründen. Nicht so sehr, weil Gewalt ausgeübt wird, sondern eben, weil es am notwendigsten mangelt.
Das heißt, Lebensmittel sind knapp. Es ist schwierig, die an solche heranzukommen. Eben die Märkte, haben Sie gesagt, sind halb leer. Es gibt Hunger.
Ja, dieser Hunger betrifft vor allem die mittleren und kleineren Städte, nicht so sehr das Land. Auf dem Land ist man mehr zur Subsistenzproduktion zurückgekehrt, also versorgt sich so gut es geht aus den eigenen Feldern. Was dort fehlt, sind eher die industriell hergestellten Produkte, wie zum Beispiel Stoffe und Ähnliches. Die Leute, die am meisten leiden, sind wahrscheinlich diejenigen, die in diesen mittleren Städten sitzen und die selber keine Landwirtschaft haben und sich deswegen auch gar nicht selbst versorgen können. Dort sind die Märkte leer. Oder wenn es etwas gibt, ist es so teuer geworden, dass es sich praktisch niemand mehr leisten kann.
Und wie schnell könnte sich das ändern, wenn sich jetzt diese Lage stabilisiert?
Das hängt sehr stark davon ab, wie schnell es gelingt, die, wenn man so will, Verkehrswege innerhalb des Landes wieder zu öffnen. Der Verkehr zwischen Abidjan und dem Hinterland war praktisch komplett zusammengebrochen. Während er früher sehr dicht und regelmäßig war, es gab also in den größeren Städten mehrmals täglich große Busse, die fuhren und natürlich auch Lastwagen. Im Moment ist es aber so, dass auch eben durch den Krieg in Abidjan selber es so gefährlich geworden ist, dass jede Versorgung des Hinterlandes über Abidjan zusammengebrochen ist. Viele versuchen dann, auch viele Händler, sich aus den Nachbarländern zu versorgen. Also zum Beispiel aus Ghana, Lomé, in Togo, Mali, Burkina Faso, Guinea.
Aber es ist mehr jetzt die Gefahr von Bedrohung, von Banden, von Überfällen, als dass die Infrastruktur jetzt beispielsweise die Straßen effektiv zerstört wären.
Also einige Straßen sind im schlechten Zustand, aber das sind sie jetzt schon länger, weil ja die Krise im Grunde genommen schon 2002 angefangen hat. Aber die Gefahr, das ist richtig, das sind die sogenannten Coupeurs de Route, also diejenigen, die illegale Straßensperren errichten und versuchen, durch das Eintreiben von illegalen Abgaben reich zu werden. Und das kann teilweise sehr gefährlich sein. Ein großer Teil der bis zur äußersten Gewalt gehenden Auseinandersetzungen im Westen des Landes sind auch auf solche Zustände zurückzuführen. Und wenn es so gefährlich wird, über Land zu reisen, tut es natürlich auch kaum noch jemand. Also nicht jeder hat einen bewaffneten Panzer oder einen Schützenpanzer zur Verfügung wie die UNO, der es dann wenig ausmacht zu fahren.
Das heißt, das Land ist praktisch zum Stillstand gekommen in den 4 Monaten jetzt.
Ja, sukzessive immer mehr. Das heißt, es ist eine Situation, wo der Hinterland selber jetzt versuchen muss und auf der anderen Seite natürlich auch die neue Regierung in Abidjan versuchen muss, diese Verbindung wiederherzustellen und auch damit die Versorgung des Landesinneren wiederherzustellen. Es gibt ein paar positive Zeichen, was die Kommunikation angeht. Einige Telefonverbindungen sind wiederhergestellt. Man kann wieder etwas besser telefonieren. Aber es bleibt noch sehr, sehr viel zu tun.
Sie selber wollten ja auch aufs Land telefonieren. Da ist im Moment offenbar die Kommunikation schwierig, haben Sie mir gesagt.
Ja, an dem Ort, wo ich früher gelebt habe, kann ich im Moment niemanden erreichen.
Das ist ein kleines Dorf.
Das ist ein Ort von vielleicht 2000 Einwohnern. Das ist praktisch unmöglich geworden, aber auch in den etwas größeren Städten, also in der größeren Stadt Kohogo im Norden des Landes, etwa 170.000 Einwohner, gelingt es mir nur sehr vereinzelt, jemanden zu erreichen. Man hat also schon bald, früher hätte man gesagt, einen wunden Finger von den vielen Versuchen durchzukommen. Man kommt manchmal durch, aber es ist sehr schwierig.
Also auch da die Kommunikation abgebrochen, die Verbindungswege unterbrochen. Man schätzt, dass in diesen 4 Monaten, dass es 1500 Tote gegeben hat. Wie realistisch ist diese Zahl?
Ich befürchte, dass diese Zahl noch deutlich nach oben korrigiert werden muss. Diese Zahlen beruhen auf Zählungen der UNO, die, wenn sie Leute als tot registriert, auch die Leichen gesehen haben muss. Das heißt, es wird wahrscheinlich eine sehr große Dunkelziffer geben von Tötungen, Morden und was auch immer man unter dieser sehr weiten Kategorie fasst, sodass ich denke, dass man nach einigen Monaten erst wirklich eine Bilanz dieser Auseinandersetzungen ziehen kann. Und ich befürchte, dass dann die Ziffern doppelt oder dreifach so hoch liegen werden, wie man jetzt schätzt.
Aber würden Sie trotzdem, trotz dieser hohen Zahl von Toten, Tausende von Toten wären es dann, würden Sie trotzdem sagen, das Schlimmste, ein Völkermord wie beispielsweise in Ruanda, konnte verhindert werden, weil es eben jetzt zu einem Waffenstillstand zur Ruhe gekommen ist?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Land wirklich auf einem Weg zum Völkermord war. Die Gefahr bestand jedenfalls. Es wäre meiner Meinung nach nicht ganz korrekt, das direkt mit einem Land wie Ruanda zu vergleichen, weil in Ruanda es tatsächlich der Staat war, der gezielt auf einen Teil der Bevölkerung es abgesehen hatte. In diesem Sinne ist das in der Côte d'Ivoire nicht der Fall gewesen. Es gab natürlich auch Tötungen der jeweils anderen Seite, auch sehr willkürliche und auch ein Fall wie die Bombardierung eines Wochenmarktes in dem Viertel Abobo im Norden von Abidjan ist natürlich ein Fall, der ein Verbrechen ist und auch gegen Menschenrechte verstößt. Aber es war nicht ein gezieltes Vorgehen gegen eine bestimmte Bevölkerungsgruppe wie in Ruanda. Insofern sind diese beiden Fälle nicht direkt miteinander vergleichbar.
Das heißt, es war effektiv eine bürgerkriegsähnliche Situation mit vielen Beteiligten von verschiedensten Seiten.
Ja, und das war dadurch, dass also die Anhänger der beiden Gruppen so eng miteinander verflochten und vermischt waren, war es auch gar nicht möglich, sie so voneinander zu trennen. Das heißt, innerhalb einer Straße konnte der eine Nachbar Anhänger von Ouattara sein, der nächste einer von Gbagbo. Und ich weiß also auch aus Telefongesprächen, die ich geführt habe, dass man mir gesagt hat, man hätte frühmorgens erstmal aus dem Haus gehorcht, ob man Gewehrfeuer oder Geschützdonner hört. Und dann erst hätte man sich herausgewagt. Wobei man auch noch dazu sagen muss, dass durch diesen politischen Konflikt oft diese Feindschaften erst geschaffen worden sind. Also dieser politische Konflikt hat zu einer Verhärtung dieser Auseinandersetzung geführt, die es vorher so nicht gegeben hat in dem Land. Also ich glaube nicht, dass ein Teil des Landes oder eine Bevölkerungsgruppe des Landes wirklich ernsthafte Probleme mit der anderen Hälfte hatte, bis eben diese politische Instrumentalisierung dieser Unterschiede anfing.
Das heißt, es ist nicht ein Konflikt, wo jetzt ethnische Gründe sehr entscheidend sind oder religiöse Gründe, sondern eben, wie Sie es geschildert haben, dieses Klein-Klein, jeder kann zum Feind von jedem werden.
Ja, so nicht jeder kann zum Feind von jedem werden, aber es war sozusagen unübersichtlich. Man wusste nicht ganz genau, wer denn nun eigentlich einem gefährlich werden konnte oder nicht.
Das macht es aber schwierig, jetzt einen Frieden zu finden. Aktuell ist ja die Situation so, dass Laurent Gbagbo unter Hausarrest steht, dass der gewählte Präsident Alassane Ouattara ins Amt eingesetzt wurde. Aber wenn ich das höre, stelle ich mir vor, die Lage ist trotzdem noch sehr, sehr instabil.
Sie ist sehr kritisch und sehr instabil. Und zwar auch vor allem deswegen, weil Laurent Gbagbo zum Schluss seiner Herrschaft eine Jugendmiliz bewaffnet hat, die sogenannten jungen Patrioten, les jeunes patriotes, die unter der, wenn man so will, Führerschaft eines Demagogen standen, die hat er mit Waffen versorgt. Und diese Waffen sind natürlich jetzt im Lande. Und es ist durchaus nicht ausgeschlossen, dass einige dieser Gruppen, jedenfalls sieht es danach aus, immer noch davon Gebrauch machen, sodass es vereinzelt in einzelnen Vierteln mit Sicherheit auch noch in den kommenden Wochen Schießereien und Ähnliches geben wird und natürlich dabei auch Menschen zu Tode kommen können.
Das heißt aber auch, dieser Aufruf des neuen Präsidenten jetzt Ouattara, die Waffen abzugeben, das ist nicht sehr realistisch, dass das passiert.
Diese Aufrufe, Waffen abzugeben, sind praktisch in keinem Konflikt wirklich erfolgreich gewesen. Es hat ja auch schon nach 2002/2003, also als der erste Bürgerkrieg geendet hat, ähnliche Aufrufe seitens der UNO gegeben. Aber ich weiß aus eigener Beobachtung, dass viele junge Leute dann eine Waffe abgegeben haben, und zwar in der Regel dann diejenige, die älter und weniger zuverlässig war, und mit der anderen zu Hause geblieben sind, sie eine Zeit lang versteckt haben, zusammen mit säckeweise gehorteter Munition. Und das wird ähnlich jetzt auch der Fall sein. Auch so die Lösung, die man sich da manchmal so zusammenfügt, dass man sagt, gut, wir werden sie dafür bezahlen, dass sie die Waffen abliefern. Was es ja auch in dem Nachbarland Liberia, Sierra Leone als so ein Teil der Friedensfindung gegeben hat. Auch diese Lösung ist nur sehr partiell erfolgreich, weil das ja sozusagen auf der einen Seite einen Anreiz schafft, mehr Waffen sich zu besorgen, um sie danach an die UNO in Anführungszeichen zu verkaufen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass diejenigen, die nicht bewaffnet an dem Konflikt teilgenommen haben, damit auch ein Problem haben, weil sie sich sagen, die Leute werden zum Schluss auch noch für ihre Gewalt belohnt, indem sie diese Waffen dann verkaufen können.
Also eine sehr schwierige Situation. Der neue Präsident Ouattara hat in seiner Rede gesagt, Versöhnung ist trotzdem natürlich nötig. Versöhnung sei auch nicht ohne Gerechtigkeit möglich. Was halten Sie davon?
Also ich denke, das ist auf jeden Fall ein richtiges Statement. Es ist viel schwieriger, daraus sozusagen eine sinnvolle und zielorientierte Politik zu machen. Er hat jetzt Emissäre nach Südafrika geschickt, wo man ja mit einer Versöhnungskommission in TRCs, diesen nach der Apartheid eingerichtet worden sind, sehr viel Erfahrung gesammelt hat. Das ist sozusagen ein Erfolgsmodell geworden und in die verschiedensten Teile der Welt exportiert worden. Aber es gibt natürlich auch Situationen, wo solche Kommissionen an ihre Grenzen stoßen. Ich kenne das aus Sierra Leone, wo jemand gesagt hat, mit wem soll ich mich eigentlich versöhnen? Meine ganze Familie ist tot. Ich bin der einzige Überlebende. Für mich ist so eine Versöhnungskommission eigentlich sinnlos.
Eben, es hat auch Massaker gegeben, auch jetzt in der Elfenbeinküste. Und da haben sich ja beide Seiten daran beteiligt. Wie kann man da überhaupt Gerechtigkeit oder Versöhnung eben herbeiführen?
Also Ouattara hat in Bezug auf diese Massaker in Jekwe im Westen des Landes gesagt, dass er sie ohne Vorbehalte aufklären lassen will und dass das auch Gerichte tun sollen. Das ist die einzig sinnvolle Äußerung, die man dazu machen kann. Aber wie gesagt, es kommt jetzt vor allem darauf an, was da folgt. Es kann nicht nur darum gehen, das zu behaupten, sondern es muss sozusagen auch jetzt darum gehen, dass seine eigenen Leute, wenn sie sich an diesen Sachen beteiligt haben, genauso vor Gericht geführt werden wie die des ehemaligen Gegners. Das heißt, er muss, wenn er dieses Land tatsächlich zusammenführen will, auch seine eigene Anhängerschaft der Gerechtigkeit zuführen oder den Gerichten zuführen. Und das wiederum widerspricht den üblichen patrimonialen Verhaltensmustern oder besser gesagt den patrimonialen Obligationen, sich zu unterstützen, die in der afrikanischen Politik in der Regel sehr stark verankert sind. Das heißt also, die Leute, die das vielleicht begangen haben, werden eher von Ouattara erwarten, dass er sie schützt, anstatt dass er sie Gerichten ausliefert.
Das klingt jetzt aber sehr schwierig, diese Versöhnung überhaupt irgendwie zustande zu bringen.
Ja, es ist sehr schwierig. Es ist ein Prozess, den man mit Sicherheit sehr genau beobachten muss und aus dem man auch sicher sehr viel lernen kann, wenn er denn gelingen sollte, wie das in anderen Teilen Afrikas oder überhaupt der Welt möglich sein wird. Ich würde sagen, und das ist natürlich auch eine wissenschaftliche Frage, es hat während der letzten 4 Monate überall im Land auch Personen gegeben, die versucht haben, ihre jeweiligen Dörfer, Städte, Stadtviertel und so weiter aus diesen Auseinandersetzungen herauszuhalten. Das war auch teilweise im Internet sichtbar, aber ich weiß es auch aus Telefongesprächen, wo Leute dann gesagt haben, also bitte sehr, ihr seid Gbagbo-Anhänger, hier sind Ouattara-Anhänger, aber in meinem Viertel werdet ihr nicht aufeinander losgehen. Und die das auch mit verschiedenen Strategien geschafft haben, ihre Viertel, wenn man so will, friedlich zu halten. Und ich finde, man sollte sehr viel mehr auf diese verschiedenen und auch teilweise recht unterschiedlichen Initiativen schauen, denen es gelungen ist, diesen Frieden trotz der sonst kriegerischen Auseinandersetzungen zu bewahren. Denn das ist etwas, worauf man bauen kann. Das ist etwas, woraus man auch lernen kann, wie es möglicherweise in anderen Gebieten geht.
Also, dass Sie da Schritt für Schritt aus den Quartieren heraus eine Möglichkeit sehen, das als Vorbild zu nehmen und auch die Teilung des Landes, das Land ist ja faktisch geteilt in einen Nord- und einen Südteil, dass auch die vielleicht so irgendwann zurückgenommen werden kann.
Ja, auch da will ich sagen, also es hat diese lokalen Initiativen von also couragierten Leuten auf beiden Seiten gegeben. Also nicht nur im Norden, sondern auch im Süden. Und wie gesagt, wenn Ouattara ein Präsident des ganzen Landes werden will, dann muss er an allen Fronten, wenn man so will, gleichzeitig versuchen, diesen Frieden herzustellen. Er muss auch diese lokalen Initiativen nehmen. Er muss möglicherweise zu den aus Südafrika dann kommenden Ratgebern dann auch versuchen, daran anzuknüpfen und das aufzubauen. Und, das haben wir bisher noch nicht erwähnt, er muss auch versuchen, den Menschen eine wirtschaftliche Perspektive zu geben. Denn sehr viele der Jugendlichen sind vor allem deshalb in diese Milizen gegangen, weil sie keine wirtschaftliche Perspektive mehr für sich sahen.
Eine wichtige wirtschaftliche Perspektive, Professor Till Förster, ist die Perspektive des Kakaos. Da wurde jetzt der Export wieder aufgenommen, diese Haupteinnahmequelle des Landes wieder eröffnet. Kann man sagen, der Kakao ist für die Elfenbeinküste so wichtig wie das Öl jetzt beispielsweise für Libyen?
Ja, annähernd so wichtig. Es ist vielleicht nicht gleich dominant wie das Öl in Libyen, aber es ist eines der wenigen Cashcrops, die die Côte d'Ivoire hat. Das andere wäre Kaffee. Kaffee ist zwar nicht ganz so wichtig wie Kakao. Die Elfenbeinküste war der weltgrößte Kakaoexporteur, aber ist auch Afrikas größter Kaffeeexporteur gewesen, noch vor Kenia. Jetzt mit der Krise sieht das natürlich etwas anders aus, aber es ist sicher, dass sie dort wieder hin will.
Und auch Mangos beispielsweise, habe ich gelesen, werden exportiert aus der Elfenbeinküste.
Das ist richtig. Das spielt also, was den Wert angeht, eine eher untergeordnete Rolle. Und im Norden gab es dann noch Baumwolle. Es gibt ein paar andere tropische Früchte, die dort exportiert worden sind. Also Ananas zum Beispiel gehört dazu. Und es gibt ein bisschen Industrie. Diese Industrie exportiert aber weniger nach Europa oder Nordamerika. Sie exportiert eher in die Nachbarländer. Das heißt also nach West- oder auch Zentralafrika. Es gibt dort eine Fabrik von Nestlé, in der Nescafé hergestellt wird, aber auch Kakao, löslicher Kakao für das Frühstück frühmorgens oder zusammen mit gezuckerter Milch, also Lait Concentré Sucré oder ähnliches.
Aber die Agrarwirtschaft, also eben Baumwolle, Kakao, Kaffee, Mangos, das ist schon das zentrale Element.
Das ist das Rückgrat der ivorischen Wirtschaft, ja.
Und konnte denn jetzt während dieser bürgerkriegsähnlichen Zustände, konnte denn da überhaupt noch angebaut werden?
Ja, also sie müssen das auch tun, denn das sind ja Bäume, die sozusagen ein etwas längeres Leben haben als nur ein, sagen wir mal, wie Weizen oder anderes Getreide, eben nur eine Vegetationszyklus. Teilweise ist es sehr erstaunlich gewesen zu sehen, welche Wege dieser Export dann genommen hat. Also Burkina Faso, in dem selber aufgrund des Klimas überhaupt gar kein Kakao und Kaffee wachsen kann, wurde zu der Zeit, als der Zugang zum Hafen südlich schwierig war, plötzlich zu einem der größten Kaffee- und Kakaoexporteure Westafrikas. Wie gesagt, obwohl es dort überhaupt keinen Kaffee und Kakao gibt. Das heißt, man hat versucht, den Hafen in Abidjan zu umgehen und dann über den Norden herum oder auch über Ghana und Guinea zu exportieren.
Wenn Sie gesagt haben, es ist ganz wichtig, dass wirtschaftliche Perspektiven auch eben für die Jungen geschaffen werden, sind denn das vor allem Perspektiven eben in der Landwirtschaft oder sehen Sie da auch andere Möglichkeiten, die jetzt mit der neuen Regierung, mit dem neuen Präsidenten Ouattara, der ja auch sehr gute Beziehungen in den Westen hat und über diese Beziehungen verfügt, sehen Sie da auch andere Möglichkeiten?
Es müssen andere Möglichkeiten eröffnet werden. Ich möchte das also eher so beantworten, dass doch ein großer Teil der jungen Menschen nicht in die Landwirtschaft strebt, vor allem diejenigen nicht, die eine Schulbildung haben. Und das sind, gut, das waren früher mal mehr, durch die Krise sind weniger Menschen zur Schule gegangen, aber es sind doch in der Côte d'Ivoire so viele, dass es ein signifikanter Bestandteil der jugendlichen Bevölkerung ist. Und diejenigen, die eine Matur haben oder eben einen Realschulabschluss, eine technische Ausbildung haben, die werden ganz bestimmt nicht in die Landwirtschaft zurückgehen wollen. Es hat zwar entsprechende Programme auch schon in der Vergangenheit gegeben, die sind aber alle nicht sehr erfolgreich gewesen. Das heißt, es muss Perspektiven geben, die jenseits der Landwirtschaft angesiedelt sind. Und ich denke, neben Dienstleistungen, wo sich jeder versucht und wo die Konkurrenz extrem hoch ist, muss es sich vor allem auch um ein produzierendes Gewerbe handeln. Also es kann nicht sein, dass sozusagen eine afrikanische Wirtschaft entweder Landwirtschaft betreibt oder dann Handel, sondern es muss auch etwas produziert werden, was zumindest in den Nachbarländern auch nachgefragt wird.
Aber das wird schwierig.
Das wird sicherlich schwierig. Im Moment ist es zum Beispiel so, dass die Motorräder fast alle aus China kommen. Aber das ist zum Beispiel etwas, wo ich nicht sehe, warum nicht afrikanische Länder in diesem Bereich auch aktiv werden sollen.
Oder auch Fahrräder beispielsweise, die kommen ja auch aus China.
Genau.
Es waren die teuersten Wahlen, die vor 4 Monaten in der Elfenbeinküste durchgeführt wurden, pro Kopf gerechnet der Einwohner, die teuersten Wahlen, die die UNO je durchgeführt hat. Wie sehr ist es eben deshalb auch wichtig oder wie sehr ist die Elfenbeinküste auch Vorbild für die Demokratiebewegung in ganz Afrika und dass es deshalb eben auch so wichtig ist, dass man nun tatsächlich diese Wahlen zu einem Ende gebracht hat, dass der gewählte Präsident auch tatsächlich im Amt ist. Wie sehr also Vorbild die Elfenbeinküste für andere?
Also man muss da, glaube ich, 2 Dinge unterscheiden. Das erste einmal ist das Wahlverfahren selber, das von der UNO überwacht worden ist. Die UNO hatte hier deswegen auch ein eigenes Interesse daran, diesen Wahlen Gültigkeit zu verschaffen. Gbagbo hat immer gesagt, dass sich die UNO gegen ihn stellt und dass das eine neokoloniale Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Landes ist. Aber das Ziel von der UNO war nicht, Gbagbo zu stürzen, sondern das Ziel war mehr, den Wahlen, die sie überwacht hatte, nach diesem neuen Modell auch Geltung zu verschaffen. Das war dann sozusagen aufgrund des Ergebnisses eben damit verknüpft, dass Gbagbo dieses Ergebnis auch anerkennen sollte. Das heißt, das Interesse der UNO war ein Eigeninteresse, aber es war nicht sozusagen an die Person Gbagbos geknüpft. Das ist, glaube ich, wichtig zu betonen, weil die Propaganda Gbagbos immer darauf Wert gelegt hat, dass man gesagt hat, die Franzosen und die UNO hätten ein gemeinsames Interesse, gegen Gbagbo zu handeln und ein neokoloniales Regime zu errichten. Das ist der eine Teil. Deswegen, also hier denke ich, wird die UNO auch Wert darauf legen, dass das in anderen Teilen Afrikas auch so angewendet werden kann.
Also da der Vorbildcharakter.
Ja. Was das andere angeht für Demokratiebewegungen, gibt es sehr unterschiedliche Reaktionen. Es gibt einige afrikanische Kollegen, die ich habe aus anderen Teilen Afrikas, die sagen, es ist gut, dass es einen, wenn man so will, Autokraten weniger gibt. Es ist gut, dass man auch zeigt, dass sich etwas ändern kann. Aber die Verhältnisse in der Côte d'Ivoire, die inneren Verhältnisse, sind so spezifisch, dass man sie schlecht auf andere Länder Afrikas direkt übertragen kann. Es gibt ein paar Länder, die in einer ähnlichen Situation sind, Kamerun zum Beispiel. Das ist eine Situation, die der in der Côte d'Ivoire vor etwa 10 Jahren etwa gleicht. Das wäre dann eine andere Frage, wie weit das dann also beobachtet wird oder nicht. Aber eines ist sicher, es wird in anderen afrikanischen Ländern beobachtet.
Till Förster, Sie kennen eben diese Elfenbeinküste sehr gut, haben eben 9 Jahre dort gelebt. Es ist eine Art Ihre zweite Heimat, nehme ich mal an. Wie zuversichtlich sind Sie, dass das gut kommt?
Ja, ich glaube, ich bin ein unverbesserlicher Optimist. Aber es gibt natürlich auch Leute, die Pessimisten sind. Aber wenn man die optimistische Seite sieht, dann kann man hoffen, zumindest hoffen, dass sich das Land allein auch schon aufgrund der Erschöpfung, die die meisten Menschen jetzt spüren und wo sie wissen, dass ihnen eigentlich nichts anderes übrig bleibt, als mit einer friedlichen Perspektive voranzugehen, auch tatsächlich einen friedlicheren Verlauf kennen wird, trotz der einzelnen Scharmützel, die kommen werden. Und wo dann man zumindest zu einem gemeinsamen Leben zurückfindet. Aber es wird ein langer Prozess sein und es wird interessant sein zu beobachten, wie er sich entfalten wird.
Ein langer Prozess, der aber möglichst schnell tatsächlich begonnen werden muss und erste sichtbare Resultate zeigen muss.
Richtig. Und es muss neutral sein. Das heißt also, es darf keinesfalls der Eindruck entstehen, als wäre der bisherige Präsident Laurent Gbagbo einer Siegerjustiz unterworfen. Insofern ist die Frage, wo er vor Gericht gestellt wird, innerhalb des Landes oder außerhalb des Landes, auch eine Frage, die innerhalb des Landes einen großen innenpolitischen Effekt haben wird.
Das heißt, eigentlich alles, was man macht, kann diesen Prozess beeinflussen. Es ist eine sehr labile Geschichte, habe ich den Eindruck.
Ja, momentan muss man sagen, es ist sehr labil. In dem Moment, wo er unter Gerichten von Ouattara verhandelt wird, wird man sofort sagen, das ist, weil Ouattara eben nun gewonnen hat. Aber sehr viel attraktiver ist auch der internationale Strafgerichtshof in Den Haag nicht, weil Gbagbo ja immer gesagt hatte, er würde von Frankreich und den anderen, der UNO halt, bekämpft, sodass also ein Vorgerichtstellen in Den Haag sicherlich auf Seiten von Gbagbo-Anhängern dazu führt, dass man sagt, naja, das ist eben ein neokolonialer Gerichtshof. Ich beneide Ouattara nicht um die Situation, in der er steckt. Aber ich denke, es wird keine andere Möglichkeit geben, als versuchen, ein möglichst neutrales Gericht zu finden. Und das ist wahrscheinlich eben das in Den Haag.
Eine schwierige Situation, eine schwierige Zukunft für die Elfenbeinküste. Till Förster, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Till Förster, Ethnologieprofessor an der Universität Basel, hat selber lange in der Elfenbeinküste gelebt und geforscht. Er war Gast von Urs Sigrist im Tagesgespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.